FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast
für FMCG und Handel Insights.
FMCG Vibes war im Gespräch mit Christopher Halbig, Vice President und Teil der Geschäftsleitung von Seven Ventures. Er sprach über Investments in Konsumunternehmen, Media for Equity Modelle und warum nachhaltiges Markenaufbau-Marketing der Schlüssel für den langfristigen Erfolg im FMCG-Markt ist.
Viel Spaß beim Zuhören.
Ist wieder soweit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FMCG Vibes. Heute mit Seven Ventures. Zu Gast der Vice President
und Teil der Geschäftsleitung,
Christopher Halbig. Chris, habe ich das alles richtig ausgesprochen?
Das hast du alles richtig ausgesprochen. Guten Morgen, Daniel. Freut mich.
Ja, wo erreichen wir dich gerade?
In München im Homeoffice. Und dich?
In Hamburg im Homeoffice. Und wir könnten nicht weiter auseinander sein, aber das ist das Schöne an unserer Zeit. Man kann sich trotzdem eben treffen und hier einen Podcast aufnehmen. Ja, kommen wir doch mal direkt zu dir, bevor wir jetzt tiefer reingehen, was ihr so macht als Seven Ventures. Vielleicht nochmal, wer bist du, beziehungsweise wie bist du eigentlich der geworden, der du heute bist? Was ist dein Weg als Shortcut?
Gerne. Genau, ich bin Chris, bin eigentlich Rheinländer. Bin zum Studium in Maastricht gelandet und mit einem kleinen Ausflug nach Vancouver. Und während meiner Masterstudiengänge in Maastricht habe ich Seven Ventures kennengelernt, das war 2016 und Seven Ventures hat damals alles verbunden, was mich wirklich interessiert hat. Zum einen die Marketingwelt, die Finance-Welt, aber auch die Startup-Welt. Dann hatte ich viel Glück, dass ich als Praktikant starten durfte 2016 und dann war die Liebe auf beiden Seiten so groß, dass ich da dann auch direkt eingestiegen bin. Und seitdem bin ich jetzt seit 9 Jahren da und heute, wie du gesagt hast, Teil der Geschäftsleitung und verantworte unsere Investments.
Okay, vom Praktikanten ja zum Teil der Geschäftsführung, das in nur 9 Jahren. Das heißt, du warst immer fleißig.
Ich glaube schon. Ja. Ich war zum einen fleißig, weil ich sehr viel Spaß hatte und zum anderen waren die Leute wohl ganz zufrieden mit mir und so kam es dann dazu.
Ja, okay. Du sagst es ja auch schon, der Fokus heute ist die Investmentseite. Was kann man sich darunter vorstellen?
Genau, dann hole ich mal kurz aus, was wir eigentlich als Seven Ventures genau machen und was man sich dann unter unseren Investments vorstellen kann. Also als Seven Ventures sind wir der Venture Capital Arm der ProSiebenSat.1-Gruppe. Das heißt, wir investieren die Marketing-Power und Reichweite, teilweise dann mit Cash auch on top, von der ProSiebenSat.1-Gruppe im Consumer-Unternehmen. Und immer mit dem Ziel, dass wir und die Startups sagen, für den langfristigen Erfolg des Unternehmens ist es wichtig, eine Brand aufzubauen, Brand Equity, weil das uns in dem Markt, wo wir aktiv sind, als Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil geben kann. Und da gibt es die eine Seite, dass wir wirklich als Investor dazukommen und dann gibt es noch andere Partnerschaftsmodelle als Seven Ventures, die wir beispielsweise Media for Revenue nennen, wo wir dann auch das Risiko dieses großen Investments ins Brand Building dem Unternehmen ein bisschen wegnehmen können und auf unsere Schultern verteilen. Und so agieren wir im Markt. Das heißt, eigentlich sind wir sehr ähnlich zu vielen anderen VCs, aber wir fokussieren uns immer auf Konsumunternehmen und bringen da Expertise im Markenaufbau mit, was durch die ProSiebenSat.1-Gruppe im Hintergrund natürlich sehr viel Sinn ergibt.
Dadurch, dass die ProSiebenSat.1-Gruppe ja auch B2C-Fokus hat, habt ihr euch wahrscheinlich auch auf Consumer Brands fokussiert.
Ja, genau. Also am Ende ist es natürlich ein Medienhaus. Das heißt, manche Leute denken auch, ach, ihr investiert bestimmt in Startups im Medienbereich, die dann irgendwie der ProSieben-Gruppe helfen können, noch besser ihre Inhalte auszustrahlen. Aber das sind wir nicht, sondern wir nutzen eigentlich die Kernkompetenz der Gruppe, nämlich Marketingreichweite. Und anstatt die zu verkaufen, erhalten wir Anteile am Unternehmen, Anteile am Umsatz potenziell und können so am besten eine Win-Win-Situation für beide Parteien darstellen, weil wir halt langfristig Interessen aligned sind mit dem Startup. Das heißt, jedes Partner von uns, jedes Unternehmen, was mit uns arbeitet, könnte theoretisch auch die Werbung einkaufen, macht es aber nicht, weil es bestimmte Gründe gibt, warum es sinnvoller ist, uns als Partner und Investor mit an Bord zu holen. Und deshalb sind es halt immer Consumer-Unternehmen und sehr viel im FMCG-Bereich, weil das die Unternehmen sind, für die es sinnvoll ist, Werbung im TV im Kern, aber auch auf allen anderen Marketingkanälen, die ProSiebenSat.1-Gruppe so anbieten kann, was wahrscheinlich alles bis auf Out of Form ist, davon profitieren kann.
Ja, wie kann ich mir das vorstellen, wenn so eine Reise beginnt? Also man lernt sich kennen, ihr geht zum Food Innovation Camp oder wohin auch immer. Also erstens, wo trefft ihr potenzielle Startups? Wie werdet ihr auf die aufmerksam? Und ja, wie ist dann so ein Prozess? Also du hast ja gesagt, ihr macht verschiedene Modelle, bietet ihr an, sowas wie Media for Revenue. Ihr könnt aber auch mit Geld investieren. Im Grunde ist es ja alles in irgendeiner Form ein Invest. Ja, wie kann man sich das anhand eines Beispiels bildhaft machen?
Mhm. Dann würde ich anfangen mit, wo finden wir eigentlich die Unternehmen? Da gibt es wahrscheinlich 10 verschiedene Antworten und verschiedene Wege, wie die zu uns finden und wir zu ihnen. Aber die wichtigsten sind zum einen, wir haben natürlich schon sehr viele Portfolio-Unternehmen und Partner, mit denen wir arbeiten. Und die besten Connects kommen natürlich dadurch, dass jemand im Markt gut über uns spricht und über die Partnerschaft mit uns. Und dementsprechend dann andere Unternehmen mit uns connected werden. Das ist der eine Part, wo es warme Intros gibt. Der andere Part ist natürlich, wie du auch gesagt hast, dass wir auf verschiedenen Konferenzen unterwegs sind, um Trends kennenzulernen, Gründer kennenzulernen, Startups kennenzulernen, die Industrien besser zu verstehen und da Leute zu finden, mit denen wir gerne kooperieren. Und der dritte Part ist, dass wir natürlich selber Research machen und überlegen, was sind denn Investmenthypothesen, die wir haben, wo möchten wir denn rein investieren? Und dementsprechend finden wir dann eine Idee oder Hypothese und auf der basierend machen wir dann den Reach-Out und gucken, mit welchen Unternehmen wollen wir denn reden, sehen die das genauso wie wir und könnte das potenziell ein gemeinsamer Weg sein, weil sie diese Vision oder die Hypothese auf den Markt mit uns teilen.
Das heißt, ihr seid am Ende FMCG-Experten, die auch den Markt kennen, die auch wissen, in welchen Bereichen Regale schon relativ gesättigt sind und da, wo vielleicht noch ein neues Produkt reinpassen könnte.
Ganz genau. Ob wir jetzt genau wissen, was im Regal alles möglich ist und was man da austauschen kann, da ist natürlich dann der Handel sehr wichtig im Spiel. Aber wir haben zumindest eine gute Idee davon und verstehen ganz gut, wie der Konsument sich denn verhält und was Trends da sind. Und im besten Falle macht dann auch der Handel mit. Aber das ist auch einer, glaube ich, der großen Gründe, weshalb es sinnvoll sein kann, mit uns zu arbeiten, weil wir wiederum auch zum einen Verbindungen zum Handel haben und zum anderen ist natürlich ein großes Argument sein kann für den Handel, dass er ein Produkt listet, weil er weiß, dass ein Unternehmen wie wir dahinter steht und über Jahre das Unternehmen mit Reichweite und Awareness versorgen wird. Da hast du direkt, glaube ich, einen Punkt angesprochen, der häufig in Gesprächen mit Gründern aufkommt, wenn wir dann anfangen, darüber zu sprechen, wie eine Partnerschaft mit uns aussehen kann und was Vorteile sein können.
Ja, okay. Ihr sucht immer nach neuen Unternehmen, die vielversprechend sind, die ihr unterstützen möchtet, an denen ihr zusammen auch mitwachsen könnt, also eine Win-Win-Situation herstellen wollt, habt ihr ja gesagt. Welche Unternehmen sind das denn zum Beispiel?
Also in der Historie haben wir angefangen eher im E-Commerce mit vielen Themen, die, glaube ich, auch sehr viele kennen, About You, Zalando. In letzter Zeit hatten wir Urban Sports Club gemacht, aber wenn man jetzt auf FMCG schaut, dann sind wir investiert beispielsweise in Planted, in Greenforce, in Formo, in einem Nucao oder auch in einem Holy. Und wenn man ein bisschen weiterzieht und einen Motatoes noch dazu nimmt, einen Online-Supermarkt für gerettete Lebensmittel, dann ist das, glaube ich, auch noch was ganz gut dazu passt. Das heißt, FMCG wären das jetzt Beispiele, wo wir investiert sind und wo wir auch gerne reintauchen können, wenn du da direkt noch ein paar Fragen zu hättest.
Ja, natürlich. Also letzten Endes, du hattest gerade auch ein paar genannt, die zum Teil auch schon zu Gast waren bei uns, Lucao oder auch Holy, ganz spannend, dass in unserer Podcast-Community jetzt auch ihr auftretet. Einfach mal auch als jemand, der diese Unternehmen vielleicht ja auch mit auf den Weg gebracht hat. Ich sehe auch immer öfter jetzt Displays von Koro im Handel. Ich glaube, die haben auch was mit euch zu tun, richtig?
Ich glaube, Koro ist eines der bekanntesten Investments im FMCG-Bereich bei uns. Ja, danke, dass du da direkt in die spitzen Ohren hattest. Da sind wir jetzt auch seit ein paar Jahren dabei und sehr, sehr happy mit der Entwicklung. Und im Best Case findest du dann so einen Aufsteller im Handel zeitgleich mit einer TV-Kampagne, damit sich das gegenseitig befruchtet.
Okay, 360 Grad. Ja, also sehr, sehr spannend bis dahin. Jetzt ist die Frage, es gibt ja auch noch andere Förderer. Also es gibt ja Accelerator und wie sie sich alle schimpfen. Was ist euer USP, beziehungsweise du sagst es ja auch schon so ein bisschen, ihr habt euch jetzt auf einen Bereich fokussiert, aber wie würdest du das nochmal, sage ich mal, abgrenzen?
Geld, ich glaube, wenn man auf uns schaut, dann grenzen wir uns da von den anderen ab, weil zum einen ist unsere Währung nicht nur Geld, sondern Marketing-Power. Jetzt könntest du immer sagen, ja, die Marketing-Power kann ich mir natürlich einkaufen mit dem Geld, was ich von jemand anderem nehme. Aber wir fokussieren uns ja nur auf Consumer-Themen. Das heißt, unsere Expertise als Investor hat sich jetzt über die letzten über 10 Jahre, die es Seven Ventures schon gibt, immer darauf bezogen. Viele andere Investoren, die vielleicht im Consumer-Space angefangen haben, sind dann irgendwann eher in die B2B-Tech-Richtung und SaaS-Richtung gegangen, weil es da vielleicht attraktivere Returns gibt. Und wir haben uns immer darauf fokussiert, mussten wir auch tun mit unserer Währung. Was aber, glaube ich, Fluch und Segen zugleich ist. Segen, weil wir dadurch natürlich ganz, ganz viel Erfahrung da gesammelt haben. Und für einen Gründer ist es, glaube ich, wenn er darauf schaut, was habe ich denn sonst noch für Investoren an Bord, sehr wichtig, da zu gucken, dass der Background der Investoren komplementär ist. Das heißt, eine Marke, wenn ich weiß, für mich ist es wichtig, eine Marke aufzubauen, dann ist eine Marke nichts, was ich von heute auf morgen mit viel Geld mache, sondern das ist was ich pflege und aufbaue über Jahre und immer kontinuierlich reininvestiere. Und wenn du dir überlegst, dass leider häufig der Trend bei Startups ist, sehr schnell wachsen zu müssen und bestimmte Milestones zu erreichen und die nächste Finanzierungsrunde zu realisieren, dann ist vor allem die Topline-Performance und eher Short-Term-Ziele das, was wichtig ist für viele der Investoren und an dem das Unternehmen gemessen wird. Und da sind wir so ein bisschen auf der Seite des CMOs und versuchen zu verargumentieren dann unseren Investoren, dass wir sagen, hey, das macht alles Sinn, wenn man nur auf die Short-Term-Zahlen guckt. Aber am Ende ist in dem Consumer-Bereich vor allem der Aufbau von einer Marke, die glaubwürdig ist, etwas, was wir am Ende, wenn wir dann 2, 3, 4 oder auch mehr Jahre nach vorne schauen, vielleicht das ist, was wirklich dazu führt, dass ein Unternehmen richtig erfolgreich werden kann und dann vielleicht auch irgendwann mal von jemandem, was ja dann die Investoren meistens hoffen, auch aufgekauft wird. Das heißt, ich glaube, unser USP und unser Mehrwert für die Gründer ist, dass du dir jemanden an Bord holst, der davon überzeugt ist und hinter dem Investment in die Brand steht und da auch nicht kurzfristig dann sagt, hey, lass uns wieder aufhören zu investieren, weil dann hättest du dir in vielen Cases auch das ganze Investment sparen können, weil es am Ende über Zeit und Kontinuierlichkeit umgesetzt werden kann und realisiert.
Du sagtest ja, im Idealfall, um nochmal auf das Thema Media zurückzukommen, im Idealfall ist da nicht nur das Display, sondern auch gerade die TV-Kampagne. Ihr habt ja bei eurem Portfolio als Seven Ventures heutzutage ja auch wesentlich mehr, ne? Also ich habe euch mal auf der UMR gesehen. Ihr verlängert ja auch Reichweiten in dem Bereich Social Media. Das heißt, ihr würdet wahrscheinlich sämtliche Media-Kanäle zur Verfügung stellen, die da noch so mitschwingen.
Genau. Also im Kern ist es immer TV-Werbung, also wirklich lineares TV. Da kommen wir her und da wissen wir, glaube ich, ganz gut, was zu welchem Unternehmen und zu welcher Zielgruppe passt. Aber man muss ja auch ehrlich sein, nur mit Fernsehwerbung wirst du mit Sicherheit nicht die richtigen Zielgruppen im richtigen Moment immer erreichen, sondern es kann Bestandteil sein und häufig ist es einer der wichtigsten oder größeren Bestandteile des ganzen Marketingmixes. Das heißt, bei uns ist TV der Kern und dazu kommen dann die anderen Themen, die wir über die ProSieben-1-Gruppe abbilden können und über unsere anderen Schwesterunternehmen. Da kannst du von Podcasts über Influencer-Kampagnen zu Connected TV oder auch Video on Demand und ganz normale YouTube etc. Ads kannst du eigentlich alles buchen. Ich glaube, es hört auf am Ende bei einem Out-of-Phone, da haben wir nichts mehr in der Gruppe hängen, aber sonst kannst du wahrscheinlich alles, was du sonst über eine Agentur buchen kannst, auch über uns machen. Teilweise auch Sportsponsoring, was jetzt auch Koro mal ausprobiert hat, dann bei den BMW Open. Also ich glaube, ein bunter Blumenstrauß, aber wichtig ist immer sehr massenmarktaffin und dadurch TV als Kern sehr wichtig für das Unternehmen und den Markenaufbau.
Sorgt ja auch für eine große Markenbekanntheit. Davon gehe ich auch nach wie vor aus. Und Ich meine, was soll ich sagen? Donnerstagabends sitze ich hier mal mit einer Tüte Chips und gucke Germany's Next Topmodel. Ja, sehr schön. Ja, das zum Thema Anekdoten. Da können wir jetzt einen Haken hintermachen. Dass ich hier Chips esse, du auch. Aber was gibt's denn vielleicht auch für Events, wo man euch treffen kann, wo vielleicht auch Startups, die jetzt, sage ich mal, sich die Frage stellen, was ist der nächste Schritt, euch sehen?
Also jetzt in nächster Zeit gibt es zum einen in München das Startup for Tomorrow Festival, wo wir sind. Da dreht sich eigentlich alles um Konsumerunternehmen, mit dem für die Nachhaltigkeit im Vordergrund steht. Und ich glaube, das ist auch was, wenn du dir anschaust, wo wir in den letzten Jahren rein investiert haben als Seven Ventures, dann sehen wir das so, dass die Reichweite, die wir haben, natürlich auch sinnvoll eingesetzt werden sollte. Und das ist auch ein Grund, weshalb wir beim Startups for Tomorrow Festival da sind. Das ist jetzt Anfang September. Haben da auch eine Podiumsdiskussion mit zwei Portfolio-Unternehmen von uns, die in dem Bereich aktiv sind. Und da ist immer der Wunsch von uns, wenn wir investieren, dass wir Konsumverhalten in eine bessere Richtung bringen. Es kann sozial nachhaltiger sein, umweltseitig nachhaltiger oder andere positiven Einfluss auf die Kaufentscheidung haben. Das ist ein Event, was ich sehr, sehr cool finde, wo echt richtig coole Unternehmen unterwegs sind und ich mich schon sehr darauf freue. Nächstes wäre der Newcom Summit hier in München auch. Der ist im Oktober und da freue ich mich insbesondere drauf, weil wir da unseren Seven Ventures Pitch Day wieder haben. Die Anmeldefenster sind noch offen bis 10. September. Vielleicht schaffen wir es ja sogar, dass das Ganze on air geht, bevor die Anmeldefrist vorbei ist. Und da können sich alle Startups bewerben, die denken, dass sie mit uns gerne mal den Sprung ins TV wagen wollen. Und der Gewinner von dem Pitch Day bekommt am Ende eine kostenlose TV-Kampagne mit Spotproduktion und kann ohne Risiken, no strings attached, wirklich einfach mal ein paar Kampagnen bei uns schalten und bemerken, was denn eigentlich noch lineares TV so für einen Impact haben kann. Und letztes Jahr hat beispielsweise The Female Company gewonnen, sehr, sehr cooles Unternehmen aus Berlin, die jetzt gerade on air sind. Und genau, ich glaube, das wäre jetzt die nächsten zwei Events, wo ich direkt sagen würde, wenn jemand spannend findet, worüber wir sprechen, dann freue ich mich, ihn da zu treffen.
Ja, also kurzes Recap, die Bewerbungsphase läuft. Es geht um den Seven Ventures Pitch Day 2025. Und zu gewinnen gibt es wieder ein Riesenmedia-Leistungspaket.
Genau, 3 Millionen gibt es. Das reicht wahrscheinlich, um, je nachdem, was deine Strategie ist, für zwei Monate on air zu sein und mit ordentlich Werbedruck zu versuchen, dein Unternehmen in der breiten Masse zu platzieren und Awareness dafür zu sorgen. Und das gibt kostenlos für den Gewinner. Das ist nicht so, dass man pitcht und am Ende uns Firmenanteile oder irgendwas abgibt, sondern das ist wirklich einfach nur dafür da, dass wir Unternehmen davon überzeugen, dass der Kanal der richtige ist und die nicht gewinnen, das natürlich auch sehen, sich überlegen, ob das nicht für sie auch Sinn ergeben kann, damit uns mal über andere Möglichkeiten zu sprechen.
Ja, apropos Newcomer. Unterscheidet ihr Newcomer? Also sage ich mal, es gibt ja wirklich sehr, sehr frische Startups und dann gibt es Startups, die schon ein bisschen fortgeschritten sind in ihrer Evolution. Das heißt, ihr unterscheidet ja auch Deals. Also ihr gibt ja verschiedene Möglichkeiten, bietet ihr zur Auswahl, ja, wie ihr investieren könnt. Ihr könnt anteilig investieren, ihr könnt aber auch das Thema Media reinspielen. Das sagtest du ja auch schon eingangs. Magst du da nochmal kurz drauf eingehen, wie diese unterschiedlichen Deals zustande kommen?
Ja, klar. Ich würde die Frage jetzt mal in zwei teilen. Das eine war ja, wie unterscheiden wir im Stage der Company? Das schlingt so ein bisschen mit, wann macht es Sinn für ein Unternehmen eigentlich mit uns zu arbeiten oder ab wann sind wir interessiert, mit einem Unternehmen zu arbeiten, zu investieren? Und das andere ist, was sind da die verschiedenen Dealformen? Also erstmal zum, wann macht es Sinn für Unternehmen und wie unterscheiden wir da die Stage? Ich glaube, für alle wirklich frühphasigen Unternehmen macht es keinen Sinn, mit uns zu arbeiten erstmal, weil du musst erstmal einen gewissen Product-Market-Fit haben und überzeugt davon sein, dass der Massenmarkt auch dein Produkt wirklich annimmt, damit der Kanal TV für dich Sinn ergeben kann und damit es auch Sinn macht, so viel Marketing zu investieren oder so viel Geld in Marketing zu investieren. Gleichzeitig musst du natürlich auch eine Verfügbarkeit überhaupt haben, überall haben. Das heißt, es macht natürlich keinen Sinn für dich, zu sagen, ich investiere jetzt Millionen in Marketing und Reichweite, wenn ich gar nicht überall im Regal stehe. Das heißt, häufig sehen wir Trends, die wir total spannend finden, aber die gibt es halt einfach noch nicht im Handel. Ja, das heißt, andere Investoren können natürlich schon da investieren, weil sie Cash investieren und dann geguckt wird, dass man zu einem Stage kommt, wo man dann auch in den Regalen steht. Aber für uns macht es erst Sinn, zu investieren und für ein Unternehmen uns auf den Cap Table zu nehmen, wenn denn die Produkte auch über im Handel stehen. Das ist so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, würde ich sagen. Und das versuchen wir halt dann mit Gesprächen mit einem Handel, mit einem Rewe beispielsweise, zu lösen, dass wir sagen, hey, was seht ihr denn eigentlich im Regal für neue Needs? Wo würdet ihr euch vielleicht auch als Handel freuen, wenn da ein Unternehmen ein bisschen schneller sich bewegen würde, wenn da einer mutiger wird und sagt, ja, wenn ich da die Regalfläche eventuell bekomme, dann würde ich auch signifikant in Marketingaufbau und Markenaufbau investieren. Und das ist so das, was wir versuchen zu lösen. Ja, da gehen wir auch teilweise gemeinsam dann in Gespräche mit dem Handel, mit einem Category Manager oder Ähnlichem und sagen, wir finden das super spannend. Wir denken, da ist total Daseinsberechtigung und ein Potenzial in der bestimmten Kategorie. Habt ihr nicht auch Lust, das Risiko mit uns gemeinsam anzugehen und das im Regal zu positionieren? Und im Best Case hat natürlich der Handel dann auch ein kleineres Risiko, wenn er weiß, ich stelle was ins Regal, wo eines der größten deutschen Medienhäuser mit hintersteht und über die nächsten Jahre die Marke nach vorne pusht. Das heißt, das so ein bisschen zu, wann macht es Sinn für ein Unternehmen im FMCG-Bereich mit uns zu arbeiten?
Ja.
Und dann war der zweite Teil deiner Frage noch ein bisschen in die Deal-Form, oder?
Ja, genau. Also ab wann investiert ihr, sag ich mal, anteilig, sodass das Unternehmen euch auch quasi in Anteilen gehört und beziehungsweise wie sieht das Modell aus? Wie kann ich das verstehen, die beiden Modelle?
Mhm. Also Media for Equity investieren wir immer als Minderheitsinvestor. Das bedeutet, uns gehören Anteile, uns gehört aber nicht die Firma, ne? Sondern uns gehört irgendwo, lass es zwischen 2-10% der Firma sein, je nachdem, was die Firmenbewertung war. Und wir investieren immer zwischen Starten mit 3 Millionen bis zu 10 Millionen Unternehmen und gucken eigentlich immer, was braucht denn das Unternehmen für die nächsten 24 bis 36 Monate an optimaler Marketing-Power, um die Ziele zu erreichen. Daraus ergibt sich dann ein wichtiger Faktor auf die Höhe des Investments. Es gibt auch die Möglichkeit, schon frühphasiger reinzugehen. Das war beispielsweise bei einem Nukao oder einem Holy der Fall. Da haben wir dann 1 Million investiert. Das reicht dir dann aber nicht für die 2 bis 3 Jahre, sondern das reicht dir für 2-3 signifikante Kampagnen. Also wahrscheinlich dann, wenn du sagst, ich mache 3 Kampagnen, reicht dir das für 1 Jahr. Und da ist dann immer die Idee, okay, man testet eigentlich mal mit dem Unternehmen an, funktioniert dieser Kanal für mich? Hat das einen Impact auf meine Listung? Hat das einen Impact auf meine Rotation? Schaffe ich damit, meine Markenbekanntheit hochzuziehen und nicht nur die Bekanntheit, sondern auch dann die qualitativen Faktoren? Weil mir bringt natürlich nichts, wenn mich mehr Leute kennen, aber die nicht wissen, wofür ich stehe oder auch nicht sehen, dass das positive Impact hat, die Kaufentscheidung zu einem Holy zu haben, statt zu einem Kellogg's. Ich darf man sowas sagen hier bestimmt. Und das sind eigentlich so die Stages, wo wir rein investieren. Dann haben wir noch Media for Revenue, wo wir nicht Anteilseigner werden, sondern wo wir ein Konstrukt wählen, wo wir an der Performance des Unternehmens dann beteiligt werden. Ja, das heißt, du musst dich nicht mit uns als Investor über die nächsten 3-4 Jahre zusammentun, sondern wir sagen, hey, wir machen eine bestimmte Kampagnenlänge. Das würde normalerweise, wenn du dir das einkaufst, einen gewissen Betrag kosten. Und jetzt überlegen wir, welchen Impact kann das denn auf deine Topline haben? Je nachdem, was das für ein Unternehmen ist, ist das einfacher oder schwerer, das herauszufinden und in die Glaskugel zu gucken. Und dementsprechend verständigen wir uns dann darauf, dass wir einen gewissen Anteil von dem Umsatz bekommen über x Monate. Und so versuchen wir dann unseren Return hinzubekommen. Und das Unternehmen ist hedged, dass wenn der Impact von der Kampagne nicht so gut ist, dann zahlen sie weniger. Wenn er gut ist, wiederum, dann zahlen sie etwas mehr, aber dann passt es. Und da schaffen wir dann darum auch wiederum dieses Interessen-Alignment, was immer sehr wichtig ist bei jedem Deal, den wir machen.
Ja, alle Fragen verstanden. Vielleicht nochmal hinten raus, damit sich nicht zu viele falsche Bewerber bei euch melden. du sagtest gerade, es gibt auch Ausnahmen, dass ihr auch in frühphasigere Startups investiert, Beispiel Holy. Heißt frühphasig dann, die sind schon gelistet zum Teil, aber eben noch nicht flächendeckend bei allen Händlern? Oder was heißt frühphasig an der Stelle?
Genau, das bedeutet, sie sind schon irgendwo gelistet, damit sowohl wir Confidence haben, dass das Ganze Thema auch im Massenmarkt funktioniert, als auch das Unternehmen, weil das, glaube ich, der wichtigste Faktor ist, der das Risiko minimieren kann für beide Seiten. Da guckt man immer Case für Case eigentlich drauf. Dann wird bei einem Holdover genau eigentlich das der Fall, dass wir gesagt haben, die sind auf einer gewissen Ebene schon gelistet und jetzt sagen wir, wir würden da uns mit ihnen zusammentun und jetzt versuchen wir dann gemeinsam möglichst viele zusätzliche Listungen zu erzielen. Ja, und erst wenn man das dann hat, dann geht man auch mit der Kampagne on air. Und das haben da das Team von Philipp Kasimir und Co. sehr, 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 sehr gut gemacht. Das ist aber natürlich immer nur Part 1 des Ganzen. Das eine ist, du versuchst die Kampagne zu hebeln mit Neulistungen. Und das andere ist, du versuchst natürlich die Rotation hochzuheben und das nach einer Kampagne, weil so viele neue Kunden dein Produkt probiert haben, die Rotation dann auch auf einem höheren Level ist als vorher. Das ist natürlich dann der nächste Faktor, an dem man den Erfolg misst, um ja. dann zu gucken, macht es Sinn, dass wir dann auch weiter zusammen zukünftig nochmal richtig Gas geben.
Vielleicht last but not least, hast du noch irgendeinen Wunsch ins Universum? Das fragt meine Kollegin oder mein Co-Host Nina Schorn-Polter immer. Gibt es noch irgendwas, was du dir wünschen würdest mit Blick auf die Themen, die wir heute besprochen haben?
Ich fand das Thema, was du gerade nochmal angesprochen hast, mit Love Brands sehr, sehr spannend. Hat auch die Folge gehört. Was ich mir wünschen würde, ist, dass Konsumenten zumindest auf einer ähnlichen Ebene das Thema Mehrwert positionieren für Umwelt und sich selbst, ob das jetzt Gesundheit ist oder Environmental Impact versus Preis. Ja? Ich glaube, was wir 100% bemerkt haben über die Jahre, ist, dass niemand sich entscheidet für ein Produkt, nur weil es nachhaltiger ist, wenn es schlechter schmeckt beispielsweise, sondern du musst immer eine Parität haben vom Geschmack und vom Taste. Und nur wenn du das hast, dann kannst du versuchen, über smartes Marketing, nenne ich es mal, was wahrscheinlich auf einem dünnes Eis ist, das sozusagen, aber über emotionale Verbindungen, die du aufbaust zum Konsumenten, das hinzukriegen. Und ich würde mir wünschen, dass die Leute neben diesem Preispunkt, der dann doch häufiger ist, mehr auf Qualität und Nachhaltigkeit in den Fokus legen. Und ich glaube, da versuchen wir viel mit den Investments, die wir machen, Leute davon zu überzeugen. Was aber natürlich, je nachdem, wie die wirtschaftliche Lage ist, schwerer oder einfacher ist. Und das haben wir uns als Hut aufgesetzt und wird das uns im Universum geben, dass sich diese Dinge mehr durchsetzen als in Preisentscheidung.
Ja, schön, dass ihr da auf jeden Fall für euch einen Schwerpunkt gesetzt habt. Weil, angenommen, die Vorzeichen stehen gut, alles läuft in der Welt nach Plan. Das Thema pflanzliche Fleischalternativen ist ja auch immer mehr ein Thema. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass Ressourcen enden. Hier habt ihr, glaube ich, auch Potenziale erkannt und investiert, richtig?
Vollkommen richtig. Ich habe sowohl in Planted investiert, als auch in Greenforce oder im Dairy-Bereich und in Formo. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel. Insbesondere würde ich jetzt mal Planted rauspicken, um diese Schizophrenie des Konsumenten nochmal aufzugreifen. Und wie der Konsument eigentlich tickt und was wir uns daran denken bei einem Investment. Und zwar, ich glaube, wenn du diesen Fleischalternativmarkt anguckst, dann starten mit einem Beyond sehr, sehr viele Händler Produkte gelistet und viele Konsumenten die Produkte auch probiert, die aber einfach nicht geil waren. Also das stand dann halt Chicken drauf oder Steak, aber das schmeckte einfach nicht so. Und ich glaube, das ist genau das Issue, dass das nicht reicht, um den Konsumenten davon zu überzeugen, dass er das Produkt auch immer wieder kauft. Sondern ich glaube, jeder gibt immer eine Chance, aber dann kauft er nicht wieder. Und so kann halt niemals nachhaltig was funktionieren. Das hat der ganzen Kategorie auch nicht gut getan. Und dann haben wir glücklicherweise aber auch andere Player in dem Markt, wie einen Planted. Und da muss ich wirklich jedem, der den Podcast hörst, mal das Planted Steak mitgeben als Empfehlung und würde sogar sagen, meldet euch bei LinkedIn bei mir. Wenn es euch nicht geschmeckt hat und ihr euch beschweren wollt, dann gibt es einen Kaffee auf mich. Und zwar ist das wirklich, glaube ich, ein Next-Generation-Produkt in dem Bereich und ein Game-Changer. Denn das ist wirklich auf Geschmacks- und Mund-Welt-Empfindung ist das 100% fast wie ein Stück Fleisch. Und ich glaube, das ist der eine Part. Das taste-seitig musst du da sein und das sind die. Und auf der anderen Seite ist ja auch eine Riesenkritik immer die Ingredient-List von solchen Produkten. Dass am Ende gesagt wird, ja gut, das ist vielleicht nachhaltiger, aber es ist halt völlig ungesund für mich, da bestimmte Ingredients in mich reinzunehmen, die ich nicht kenne. Ja, das kann man jetzt, glaube ich, auch direkt diskutieren. Stimmt das überhaupt? Was muss bei einer Salami ausgewiesen werden, etc.? Aber es ist natürlich was, was im Kopf beim Konsumenten ist. Und da ist bei Planted so, dass sie ein Clean Label, also wirklich Kurz-Ingredients ist, nur Themen, die man kennt hat. Und genau da ist dann der Grund gewesen, warum wir groß rein investiert haben, um den Konsumenten zu überzeugen, hey, da gibt's was Neues, probier das aus und um ihm das in so einem Bewegtbild-Kampagne mitzugeben und zu überzeugen. Ich glaube, das ist das Wichtige, insbesondere in Kategorien, die vielleicht sich so ein bisschen verbrannt haben, dass du dann es halt sehr schwer hast, wenn du mit Innovation an den Start kommst und dir überlegen musst, wie schaffe ich's? Und da glauben wir halt, da schafft man es vielleicht mit uns gemeinsam, weil man in dem Fall natürlich etwas mehr Werbedruck, etwas mehr Awareness für etwas und erzeugen muss und mehr Aufklärung betreiben, weil viele vielleicht irgendwo schon Vorurteile haben.
Ja, ja, es ist auch mal total unterschiedlich, wie die Märkte ticken. Dazu fällt mir halt auch noch ein, als ich beispielsweise jetzt mal auf Bornholm war mit der Familie im Erholungsurlaub, musste auch einkaufen gehen und ist mir halt aufgefallen, dass diese Kategorie komplett nicht stattfindet dort vor Ort. Die haben da alle noch so ihren zu 100% ihr, weiß ich nicht, ihr Bacon und all diese Dinge. Irgendwie, ich habe wirklich nichts Veganes gefunden. Das fand ich interessant. Ne? Und Grillkäse, glaube ich, auch nur eine Sorte. Und naja, dafür boomt halt nach wie vor der originale Hotdog in Dänemark. So, andere Länder, andere Sitten, aber ich denke mir halt, es braucht auch mal so eine First-Mover-Mentalität, damit sowas mal rüber schwappt, vielleicht auch in andere Märkte. Und umgekehrt kriegt man ja vielleicht auch aus Dänemark ganz viel tolle Inspiration. Ich finde sowas ja immer interessant, wenn man in Urlaub fährt und dann sieht, wie konsumieren eigentlich andere Länder, beziehungsweise was bietet der Handel an, was Konsumenten eben dann auch nur konsumieren können.
Kann ich mich total mit infizieren. Ich laufe mal wie ein kleiner Junge durch den Supermarkt, wenn ich im Ausland reise und schaue mir an, was sind das für Produkte, wie sehen die Regale aus. Ich liebe da zum Beispiel Albert Heijn in Holland, die da immer super experimentierfreudig sind und acht Sachen eine Chance geben. Fühle ich sehr, was du gesagt hast. Da gehe ich wirklich mit Freude in jeden Supermarkt, was nicht die Freude meiner Freundin ist, weil ich die da durchschlecke. Aber cool ist, dass du erzählst.
Vielen Dank, dass du da warst, Chris von Seven Ventures.
Danke, Daniel.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen. Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgvibes.com.